Herzlich willkommen zum Nachmittagsteil des Business Tracks hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Heute Nachmittag widmen wir uns dem Thema Open Source IT-Management. Da gibt es diverse Vorträge. Der erste jetzt zu Open Source Tools, zum IT-Infrastruktur-Management, danach noch zum Thema IT-Service-Management, zum Wissensmanagement im IT-Umfeld. Wenn der Saal immer so voll ist, mache ich heute ein dickes rotes Kreuz an den Kalender. Das Thema ist ja wirklich von starkem Interesse geprägt. Ich wünsche viel Spaß mit dem ersten Vortrag zum Thema Open Source Tools zum IT-Infrastrukturmanagement und gebe dann einfach an die beiden Referenten, Michael Saalfrank und Alexander Heidenreich.
Hallo? Okay. Ja, Puppet Master, Alex wird später über Opsi reden. Die beiden Tools ergänzen sich recht gut zueinander, sind auch bei uns in der Firma im Einsatz. Wir arbeiten da so recht viel damit und sind davon eigentlich mehr als begeistert. Genau, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, damit wir nicht allzu knapp mit der Zeit werden. Genau, ganz kurz, wer ist die Zielgruppe von diesen Tools? Wir verwenden das hauptsächlich bei uns, nicht im ganzen Umfeld. Wir haben ein ESXi-Umfeld mit vielleicht 14, 20 Servern ungefähr und ungefähr 50 virtualisierten Maschinen, die alle sehr ähnlich aufgebaut sind. In so einem Umfeld eignet sich das natürlich. Das heißt, wir betreiben also einen Cloud-Service und ja, die meisten Systeme sind gleich. Das heißt, ich muss auf meisten, wenn ich beim Management irgendwas ändere, auch dieselben Schritte tun. Da bietet es sich natürlich an. Darüber hinaus könnte man das andere auch im kleineren Umfeld einsetzen. Wer also ein paar weniger Systeme hat, aber da auch das drauf betreiben will, man muss nicht das komplette System drüber administrieren, kann sich also die Rosinen rauspicken und da, wo man sagt, ich habe hier und da immer wieder dieselben Arbeitsschritte, kann ich genauso gut mit Puppet managen. Der Fokus vor dem Tool liegt primär auf dem Software-Deployment. Man kann die Clients schön damit konfigurieren. Da gibt es noch zwei, drei Add-ons dazu, die einem das Leben dann etwas einfacher machen. Und was auch sehr gut funktioniert, das Teil heißt Factor, werden wir später noch dazu kommen. Man kann Inventories sozusagen mit betreiben, das heißt Systeminformationen einsammeln lassen und dann zentral verwalten, darstellen und einfach einen Überblick gewinnen. Was man damit nicht machen kann, ist OS-Deployment. Funktioniert ohne äußere Mittel nicht. Man kann es sehr gut damit ergänzen, sprich wenn man ein System via Bootstrap oder irgendwas aufgesetzt hat, dann Puppet einfach per Default mit installieren lassen und dann kann man sofort damit loslegen. Monitoring ist auch nicht die Stärke davon. Man kann sich zwar gewisse Werte rausziehen, aber das Ganze zu verwalten, Änderungen festzustellen oder irgendwelche Schwellwerte zu setzen, wird von Puppet nicht unterstützt. Genau, ganz kurz zur Historie. Es ist 2001 entwickelt worden, hat sich dann bis 2005 in eine eigene Firma etabliert und kurz danach auch auf den Markt gekommen. Also Puppet ist Tool released worden und hat seitdem eine große Geschichte hinter sich. Es ist eine recht große Community außenrum gewachsen. Es gibt ein eigenes Puppet Forge dazu. Es gibt inzwischen auch einen Client für die Windows-Welt und diverse Tools wie M-Collective oder Hira, wo wir später noch was ganz kurz dazu sagen werden. Man kann also inzwischen recht viel und auch sehr schön damit arbeiten. Genau, dann ganz kurz zu den verschiedenen Begrifflichkeiten, die wir hier haben. Wenn man von Puppet redet, macht es Sinn, dass mich da mal kurz damit auseinandersetzt, einfach um zu wissen, was genau gemeint ist. Der Puppet Master, ganz klar, ist der Tool, der auf dem, der Puppenspieler, der oben dran sitzt, das ist der Master Agent. Da wird die ganze Konfiguration eingestellt, da werden die Clients konfiguriert, da wird eingestellt, welche Software wohin ausgerollt wird. Und da läuft dann letzten Endes auch das Dashboard, in dem eben sich die Übersicht anzeigen lässt, ob es funktioniert hat oder nicht und wo man in den Logfiles rumstöbern kann, wo welche Änderungen gemacht worden sind, wo man in den File-Buckets sehen kann, was genau getan worden ist oder auch mal alte Versionen zurückholen kann. Der Agent ist dann das passende Gegenstück dazu, läuft auf den Clients, bedarf eigentlich fast keine Konfiguration, muss nur eingestellt werden und dann muss man den anstarten und der schaut dann regelmäßig auf dem Server nach, gibt es was Neues, muss ich was tun und passt die Systeme eben wieder entsprechend an. Die Facts sind solche Informationen wie, wie viel RAM hat die Kiste, was für Distribution läuft drauf, Debian, SUSE, Red Hat, CentOS und so weiter. Oder Arbeitsspeicher, installierte Pakete, alles mögliche halt, was man über so ein System wissen möchte und tun kann, um dann Installationen unterschiedlich zu machen, also auch gerade fürs Paketmanagement ist ja bei Red Hat, bei SUSE und bei Debian überall etwas unterschiedlich gelöst. sammelt dann Factor die entsprechenden Informationen, kann das an den Puppet Master weiterreichen und der stellt dann entsprechende Katalogfiles, heißt es dann, zusammen und schickt es so an den Client zurück, damit der entsprechend weiß, was er zu tun hat. Die Resources sind, ja, können wir kurz reinschauen. Die Resources sind die verschiedenen Konfigurationsfiles, wo dann eben drin steht, ne? Genau. Welche Module ich konfiguriert habe und was ich damit machen möchte. Zum Beispiel hier, mal ein Beispiel von Exim. Läuft auf fast jedem Debian-Server. Wir haben für unsere Testumgebung Debian genommen, deswegen, wenn ich so ein System aufsetze, möchte ich dann manchmal gewisse Sachen konfigurieren. Es muss eben festgelegt werden, ich habe verschiedene Module im Einsatz. Zu jedem Modul gehören entweder Templates, wenn ich in den Dateien dynamisch etwas anpassen möchte. Es gibt feste File-Konfigurationen, wie beispielsweise bei SSH, wo ich immer sage, ich möchte den TCP-Keeper live oder irgendwelche anderen Parameter festsetzen, permit root-login oder was eben man auch immer so per Default konfigurieren möchte. NTP-Server ist zum Beispiel firmenintern immer so eine Geschichte, da haben wir intern einen laufen, den möchte man benutzen. Dann konfiguriere ich den einmal und kann den entsprechend rausbringen. Dann, Moment, genau, haben wir alle durch? Ach ja, die Nodes. Nodes sind alle Client-Geräte, auf denen dann der Agent später läuft und irgendwas tut. Also typischerweise ein Puppenspieler koordiniert beliebig viele Nodes unten dran. Kann man also bis zu mehreren tausend betreiben, dann braucht man allerdings etwas mehr noch Hierarchie- und Vererbungsebenen, um mit den vielen Geräten zurechtzukommen, ansonsten wird es recht unübersichtlich schnell. Genau, dann, wir haben gerade schon mal kurz reingeschaut. Die Resources, sollten wir vielleicht etwas an den Beispielen bleiben. Genau, so Resources bestehen immer aus drei verschiedenen Punkten. Moment. Genau, es wird ein Typ festgelegt. Also erstmal habe ich entweder verschiedene Klassen. Ich habe Geräte, also Nodes heißen die in dem Umfeld dann. Und ich habe verschiedene Attribute, die ich festlegen kann. Attribute können entweder Parameter sein oder Paketnamen. Wenn ich zum Beispiel, VIM ist einfach ein Paket, was installiert wird, den Editor. Das ist also auch Typ ist dann Package. Der Name ist VIM und die Attribute sind dann eben installiert oder nicht installiert, beziehungsweise latest würde es heißen, wenn ich die neueste Version jeweils haben möchte. Dann gibt es verschiedene Module, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Module sind immer aufgeteilt Files, Templates und Manifests. In der Manifest steht die, so wie man es hier gerade sieht, eben die Konfiguration drin. Was man, Moment. Genau, was man eben konfiguriert. Hier an der Stelle haben wir das sudo-Paket installiert. Also ensure present heißt so viel wie sicherstellen, dass es vorhanden ist, unabhängig davon, welche Version ich haben möchte. Kann ich also auf verschiedenen Distributionen hier mit dem Befehl eben einfach sagen, sorgt dafür, dass sudo installiert wird. Und danach mit den Parametern wird eben noch festgelegt, wie die Datei dorthin kopiert werden muss. Die findet man in dem Files-Verzeichnis. Kann ich dann entsprechend anpassen, entweder so wie ich es möchte oder ich habe es im Templates-Verzeichnis liegen. Dann kann ich auch dynamische Argumente mit reinnehmen, wie sie beispielsweise ein Hostname oder sowas. Bei der Mail-Konfiguration ist das ja immer ganz gut. Oder andere Parameter, die dann eben nicht generisch sind, sondern die dynamisch zur Laufzeit erzeugt werden. Genau, auf dem Node ist dann die ganze Konfiguration relativ einfach. Eigentlich, wenn ich das Paket installiere, mitgeliefert wird der Part, der über dem Agent-Teil steht. Unten dran bei Agent muss ich eigentlich nur noch den Server angeben. Das funktioniert im Regelfall auch von alleine. Man hat aber normalerweise mit dem SSL-Zertifikat mehr oder weniger viel Ärger. Das heißt, wenn man keine Konfiguration angibt, sucht der Puppet-Client im Netz automatisch nach dem erstbesten Host, der sich unter Puppet meldet und versucht seine Konfiguration dorthin. Wenn man den Server richtig aufgesetzt hat und es gleich von vornherein alles bedacht hat, bevor man die ersten paar Clients am Laufen hat, funktioniert es. Ansonsten muss man später SSL-Zertifikate neu erstellen und alles nochmal durchkauen, was natürlich entsprechend viel Aufwand bedeutet wieder. Ja, genau. Die Verschlüsselung läuft, oder die Kommunikation übers Netz läuft komplett mit SSL. Hat also, wenn man am Anfang die Zertifikate sauber erstellt und signiert, wenig Ärger damit. Es gibt keine Sicherheitslücken. Man kann den Server betreiben, dass er automatisch alles signiert, was ankommt. Dann habe ich natürlich diesen Vorteil zunichte gemacht, weil wenn ich irgendeinen Client ins Netz hänge, der dann automatisch die Konfiguration kriegt und seine SSL-Zertifikate sich selbst erstellen darf, ist der ganze Sicherheitsvorteil wieder dahin. Zum Startmodus gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihn entweder nur per Hand aufrufen, wenn ich es möchte. Macht vielleicht im Test- oder Entwicklungsfall Sinn. Ansonsten, wenn ich ein Client-Management habe, wo alles automatisch geht und ich muss das dann jedes Mal per Hand aufrufen, ist die Frage, ob mir das irgendwelche Vorteile bringt. Es wird sehr viel gemacht, das Ganze über cron aufzurufen. Der Daemon kann auch konfiguriert werden, läuft per Default alle halbe Stunde dann mal. Liegt unter anderem an der Performance mit, die der Webserver mitbringt, da kommen wir später mal dazu. Man kann das lokal konfigurieren, aber aus irgendwelchen Gründen seit den letzten drei Versionen wird diese lokale Konfiguration ignoriert und der Parameter funktioniert einfach nicht. Man kann hier das Run-Intervall, steht normalerweise auf 1800, gibt das Ganze in Sekunden an. Man kann es einstellen, aber ich habe es bis jetzt in keiner Version gesehen, wo es funktionieren würde. Also wenn man öfters wie eine halbe Stunde möchte, kann er das darauf verlassen und feststellen, es tut nichts. Das Ganze via Cron aufrufen und oder dann eben händisch zum Testen. Mit was? Okay, dann wenn wir den Master und den Node soweit konfiguriert haben, also auf dem Master muss ich ein paar Pakete hinlegen oder eben ja, Konfigurationen anlegen, Files, die ich ausrollen möchte und so weiter. Auf dem Agent oder auf den Agents, die ich am Laufen haben möchte, muss ich den Agenten installieren und das Zertifikat dafür erstellen. Also muss ich einmalig den Agenten laufen lassen auf dem Client. Und dann auf dem Server kommt die Meldung, dass ein neues Zertifikat vorliegt. Die kann ich mir anzeigen lassen. Dann muss ich das noch zertifizieren und dann kann es eigentlich losgehen. Wir können das mal kurz durchspielen für einen Client. Hoffentlich. So, Moment. Genau, so startet man also nach der initialen Konfiguration den Client. Der meldet sich dann auf dem Server an und auf dem Server sieht das Ganze dann... Moment, jetzt habe ich den noch irgendwo. Genau, auf dem Server lässt man, also man zieht es entweder, wenn man regelmäßig das Logfile beobachtet, hier ein neuer Client möchte sich zertifizieren lassen, dann kann man sich das Ganze hier anzeigen lassen. Man sieht also alles mit dem Plus vorne dran, hat bereits ein Zertifikat. Was neu hinzugekommen ist, wenn man das Logfile beobachtet oder im Regelfall, wenn ich neue Clients aufsetze, weiß ich ja, dass ich jetzt gerade neue Clients aufsetze. Dann muss ich halt mal in die Liste händisch reinschauen, so wie Sie jetzt gemacht haben. Dann sehe ich hier, es gibt einen neuen Node, den Puppet 3. Genau, und dann gehe ich einfach hin. Entweder ich gehe dann mit dem sign --all-Parameter, dann kann ich, wenn ich mehrere Systeme auf einmal stage, das gleich in der großen Runde drehen. Oder ich nehme eben nur einen einzelnen Host her. Dann kommt hier die Meldung, es gibt eben ein Verzeichnis, da liegen die unzertifizierten Zertifikate drin, unsignierten. Der wird erstellt, wird aus dem ja, To-Do-Verzeichnis rausgenommen, rübergezogen und ab jetzt kann ich auf dem Client im Regelfall, wenn alles funktioniert hat. Moment. So. Genau. Jetzt erstellt er eben den Katalog. Das heißt, an den Webserver, der auf dem Puppet Master läuft, wird eine Anfrage geschickt. Hier ist mein Hostname. Ich möchte gerne meine initiale Konfiguration haben. Dann schaut der Puppet Master jetzt gerade nach, habe ich für die Node Konfiguration oder nehme ich einfach den Standard. Schaut in seinen vielen Modulen, Manifests und so weiter eben nach, was es für die Node konfiguriert. Und wird dann im Regelfall eher langsam. Der Webserver, der damit läuft, standardmäßig, ist nicht unbedingt performant, fertig. Schickt an den Client die entsprechenden Informationen, heißt, ich habe dich als Debian-System erkannt, dein Hostname ist Webserver oder Mailserver oder irgendwas, packt die ganzen Informationen, Pakete und To-Dos für den Client zusammen, schickt es an den wieder zurück und der wird dann entsprechend aufbereitet und ja, installiert Pakete nach, passt Konfigurationen an, startet gegebenenfalls auch Dienste neu. Muss man ihm auch extra sagen, also wenn ich Apache-Webserver beispielsweise habe, ich konfiguriere den neu, starte ihn aber nicht, habe ich zwar eine neue Konfiguration dort liegen, nützt mir aber nichts, weil nicht gestartet wird. Man kann es ihm mitgeben, den Dienst neu zu starten, muss man aber extra dazu sagen. Kann ja auch sein, dass der in regelmäßigen Wartungsintervallen ohnehin neu gestartet wird, dann macht es natürlich wenig Sinn, den tagsüber außer Betrieb zu nehmen, wenn gerade zigtausend Kunden drauf arbeiten oder irgendwas anderes läuft. Genau, dann, wir schauen mal kurz rein, was ich für den eingestellt hatte. Gar nichts, schön. So, also bis jetzt haben wir nur die Standardkonfiguration übernommen. Man könnte, oder sinnvoll wäre natürlich, in die Standardkonfiguration sowas mit hineinzupacken, wie das Puppet nochmal erneut konfiguriert wird. Das heißt, ich übernehme beim Starten einfach nur den passenden Server, den ich haben möchte und alle anderen Konfigurationen wie erstelle Berichte, fülle mein Dashboard, logge alles mit, versioniere deine Änderungen, melde mir zurück, was passiert ist und so weiter. Muss ich nicht alle händisch am Anfang eintragen, wirklich nur hingehen, Server eintragen und gut ist. Alles andere kommt dann über die Puppet-Konfiguration selbst nochmal mit. Wir haben jetzt hier gerade die Config nochmal angepasst und lassen das nochmal laufen. Dann müsste er... Eigentlich, genau, der schaut jetzt hier nochmal nach, hat jetzt eben eine andere Config für sich gefunden als gerade. Das heißt, er wird jetzt hier einen ganzen Haufen Sachen nochmal mitmachen, wie ja, sudo installieren, das Exim-Paket, die SSH-Konfiguration, einen Test-User installieren, gegebenenfalls auch Netzlaufwerke mounten, was eben alles konfiguriert ist. Nimmt er jetzt mit und ich habe auf dem Client sozusagen, ich lasse es im Regelfall als Daemon laufen, habe jetzt da eben auf dem Server meine Konfiguration angepasst, muss auch nichts weiter tun und nach spätestens einer halben Stunde ist es dann soweit, dass der Client regelmäßig läuft. Wenn ich den Agenten gestartet habe, er zieht die Konfiguration neu und ja, ich habe ein fertig konfiguriertes System ohne weitere Aufwände. Spart also, ich dachte beim ersten und zweiten System nicht viel, weil ich muss ja die ganze Konfiguration auf dem Server trotzdem machen. Ab dem fünften oder zehnten System, die alle gleich installiert sind, hat man dann relativ wenig Arbeit, wenn man einmal auf dem Server das Ganze zentral konfiguriert und danach auf beliebig vielen Clients ausrollen kann. Ich dachte, bis hierher war es also recht einfach. Server konfigurieren, anlegen, was ich zentral administrieren möchte, auf dem Agent, auf dem Client oder Nodes, wie sie heißen, die Agents starten und dann funktioniert das Ganze. Ab hier, ab diesem Zeitpunkt, kann ich jetzt so viele Clients ausrollen, wie meine Netzwerkperformance hergibt, beziehungsweise der Puppet Master. Genau, dann auf dem Puppet Master. Was wir jetzt gesehen haben, ist halt noch recht grundlegend. Es beinhaltet noch relativ viel Administrationsarbeit. Ich habe keine Übersicht. Ich kann mir in den Logfiles zusammenklauben, was passiert ist, ob es funktioniert hat, wo es schiefgegangen ist und so weiter. Es ist also bis jetzt recht aufwendig. Die Logfiles sind gut, also er loggt schön und übersichtlich. Aber es ist nicht, was man sich unbedingt von einem Enterprise Management Tool erwartet. Und wenn ich dann 100 Clients zu konfigurieren habe und ich muss mir jede Änderung mühsam aus irgendwelchen Logfiles herziehen, wann wo was passiert ist, hat es mit Übersichtlichkeit sehr wenig zu tun. Der Server bietet eine Möglichkeit der Versionierung noch mit an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ihm sage, auf dem Client irgendeine Konfigurationsdatei anpassen oder etwas ändern, wird die originale Datei, die er vorher hatte, an den Server geschickt und sie wird dort abgespeichert. Das heißt, ich habe dann in Verbindung mit den Reports, da gibt es ein sehr schönes Dashboard. Also es gibt zwei, ich habe mir eines davon angeschaut, also wir arbeiten mit einem. Das ist das originale Dashboard von Puppet Labs auch. ist ein Webinterface, läuft vollkommen ungesichert und ohne Rechteverwaltung. Das heißt, wenn man da etwas tun möchte, sollte man wenigstens eine HTXS oder HT Basic Authentisierung davor hängen. Puppet Labs bringt leider nichts mit. Damit kann man dann, ich weiß nicht, kommen wir ran? Ist der noch offen? Ist der Dashboard noch offen? Ja, ne? Ich schaue mal kurz rein, ob wir da noch hinkommen. Org. Ja. Genau, also ihr seht, unheimlich performanter Webserver. Das liegt nicht an dem Netz hier, das vielleicht auch langsam ist, aber der Webserver, der da dahinter läuft, ist ein Webbrick, ein Ruby-Modul und ist jetzt nicht unbedingt an Performance zu unterbieten mehr. Es ist wirklich schön und einfach für den Einstieg, wenn man mal schnell was aufsetzen möchte, funktioniert es sehr gut. So ab 30, 35 Clients, die man am Laufen hat, sollte man über eine Alternative nachdenken. Vielleicht kommt hier noch. Ah ja, genau. Ja, also wenn man mehr als 30, 35 Clients am Laufen hat und gelegentlich im Dashboard arbeitet, sollte man über Alternativen nachdenken, weil hiermit, ihr habt es ja gerade gesehen, wird man nicht glücklich. Das war also wirklich, die Geschwindigkeit ist gerade rein dem Webserver geschuldet. Der ist auch nicht schnell, wenn ich im lokalen Netz arbeite. Ja, momentan ist unsere Testumgebung noch recht übersichtlich. Wir haben zwei Clients drin. Man kann immer drauf sehen, wie viele Jobs sind gelaufen, wo gab es Schwierigkeiten. Man kann sich dann später über die Einteilung in Gruppen und Klassen zum Inventory durchhangeln und schauen, wie viele Systeme habe ich, die ich in der Webserver-Kategorie habe, wie viele Mail-Server habe ich gerade am Laufen, welche davon sind online oder offline, wo ist die Installation von irgendeinem Paket geglückt oder was ist schiefgegangen. Hat man also hier schöne Möglichkeiten, sich die Informationen zu ziehen. Was ich da noch ziemlich cool finde, können wir kurz reinschauen. Genau. Wenn man sich hier das Ganze nochmal anschaut, zum Beispiel, nee, Moment, wo hat man es? Genau, hier, was ich gerade erwähnt hatte, Versionierung bietet ja normalerweise, jeder Admin ferkelt auf irgendwelchen Kisten rum, wenn es gut läuft, werden alte Konfigurationen irgendwo in der Subversion oder Git eingecheckt oder ich dokumentiere wenigstens meine Änderungen in irgendeinem Wiki-System oder irgendwas anderem nach. Bei den meisten läuft es wahrscheinlich aus Zeit und allen möglichen anderen Gründen so angepasst, drüber nachgedacht, einen Kollegen Bescheid gesagt, wir müssen das mal aufschreiben und dann nie wieder was davon gehört. Ich sehe, den meisten geht es hier wahrscheinlich so. Genau. Wenn man das Ganze hier über das Puppet Dashboard, also man kann sich die Informationen aus den Logs ziehen, ist bei ungefähr 40 Clients mit vielleicht 20 bis 30 MB pro Tag recht umfangreich. Wenn man dann was sucht, was ich vor einem halben Jahr mal gemacht habe, kann sich jeder vorstellen, wie schnell ich an diese Informationen wiederkomme. So, naja, das könnte November, Dezember gewesen sein, such doch mal die Logs. Ist so gut wie hoffnungslos. Man kann sich dann hier im Dashboard die, wo waren wir gerade hier? Die Checksumme wieder rausziehen. Das heißt, wenn ich auf dem Client irgendeinen Job laufen habe, dann gehe ich einfach auf meinen Server, suche mir die Checksumme raus und auf dem Server habe ich, Moment. Auf dem Server habe ich dieses Versionssystem oder Versionsverwaltungssystem konfiguriert. Heißt in diesem Fall Bucket. 8.7. Ja, was? Genau, also wenn man, ich weiß nicht, ob man es hier gerade erkennen kann, diese Checksumme, die da drin steht, geht auch los mit 8.7 AD und so weiter. Das heißt, ich kann mich in dem File-Bucket an diese Stelle wieder durchhangeln, wo diese Datei geändert worden ist. Und da drin habe ich dann den Pfad nochmal liegen und die Inhalte der ursprünglichen Datei. Das heißt, in dem Fall haben wir Exim konfiguriert, falls man es erkennen kann. Kann man es sehen? Okay, also diese markierte Zeile heißt einfach File-Bucket. Das ist mein, ja, der Korb, wo ich alle Dateien und Informationen abgelegt habe. Also er schreibt mir, in welche Datei er konfiguriert hat und er schreibt mir eben auch diese Checksumme hin, wo ich das auf meinem Server-Bucket wiederfinde. Und wenn ich jetzt einfach nochmal reinschaue, das ist die Datei, so wie sie auf dem Server vorher lag. Und ich kann es dann vergleichen mit der, entweder falls ich später nochmal eine hinkopiert habe, die sich wieder geändert hat, finde ich das irgendwo später nochmal im Dashboard. Auf dem Server gab es hier Änderungen, gab es da Änderungen, jeweils an dieser Datei. Kann ich mir das rausziehen, die Unterschiede vergleichen. Oder ich vergleiche es eben einfach mit der aktuellen Version, um zu sehen, was sich geändert hat, falls sich was geändert hat. Kommt ja auch gelegentlich vor, dass man lokal versucht, etwas per Hand zu überschreiben. Ist dann immer recht amüsant für Leute, die nicht wissen, dass auf irgendeinem Server Puppet Agent mitläuft, die dann hingehen und lokal Konfigurationen anpassen und dann rumprobieren und so nach einer halben Stunde feststellen, ich habe das doch schon in das File reingeschrieben, wo ist denn mein Config hin? Vielleicht kam einfach Puppet Agent vorbei, es ist ein zentral verwaltetes Paket und hat die ganze Config dann wieder weggefegt. Das heißt also, jedes Mal, wenn Puppet läuft, werden von den administrierten Dateien, die ich zentral pflege, Checksummen erstellt, die werden verglichen. Wenn sie sich unterscheiden, wird sie neu hingelegt und gegebenenfalls der Dienst, Exim, wird als Dienst neu gestartet. Das heißt also, für einen Debugging-Fall oder wenn ich wirklich auf einem nativen System was testen muss, was nicht irgendwo zentral administriert oder bereits vorher getestet wurde, lohnt es sich, Puppet auszuschalten. Ansonsten testet ihr sehr lange und werdet euch immer wieder wundern, warum Configs wegfliegen und die Parameter wieder so drinstehen, wie sie ursprünglich waren. Kann einem, wenn man das mal vergisst, ganz schön zur Ressort bringen. Ist mir auch schon passiert. Genau, dann schauen wir mal, wo wir waren. Genau, Versionierung hat man gerade angesprochen. Reports bezieht sich hauptsächlich auf das Dashboard, das mitgeliefert wird. Für die ganzen Informationen, die gesammelt werden, gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze in einer Datenbank abzulegen, wo man natürlich dann später auch wieder die Möglichkeit hat, in die Datenbank direkt reinzugehen, sich dort Informationen rauszuziehen und zu sagen, wer eben auf Datenbankschnittstelle arbeiten möchte und nicht unbedingt über das Dashboard oder irgendwelche grafischen Interfaces, in dem Fall unheimlich performanten Webbrowser, kann man sich in der Datenbank Informationen nochmal rausziehen. Ist eine sehr schöne Möglichkeit, wenn man das tun möchte. Oder man kann eben entsprechende APIs verwenden, die dann auf die Informationen wieder zugreifen. Genau, dann vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt eine sehr große Community außenrum. Erstmal, es gibt der Puppet Forge, das heißt also SSH, Exim, die ganzen Standardkomponenten, die auf den Servern installiert sind, auch wie Apache, SNMP, was eben jeder kennt und womit jeder täglich arbeitet, ist aller Wahrscheinlichkeit nach keine Notwendigkeit, mir das Teil selbst zu bauen. Es gibt bereits im Puppet Forge ein fertiges Modul dafür, ist recht übersichtlich, kann man sich schnell, also haben wir schöne Suche. Entweder man kann über den Kommandozeilen-Client suchen oder man geht einfach auf die Webseite und sucht rum. Ich denke mal, SourceForge kennen die meisten. Es ist hier nicht ganz so umfangreich. Ich glaube, wir haben knapp unter 1000 Module noch. Wir arbeiten dran. Es geht also schnell vorwärts. Es gibt meines Erachtens die wichtigen Sachen, findet man alle dort. Und was man dann speziell hat und selbst machen muss, muss man halt einfach mal sich die Mühe machen, das Modul selbst bauen und kann es danach einfach wieder mit hochladen. Ist aber für das, was man standardmäßig einsetzt, eigentlich alles vorhanden aus jedem Umfeld. Das nächste wichtige Tool ist Factor. Kann man auch alternativ so einsetzen. Moment. Factor liefert eben, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, alle möglichen Informationen, Netzkonfigurationen, Betriebssystemversion, was habe ich für CPU, wie sieht es mit dem RAM aus, also alles, was man über das System wissen möchte. Man kann es sich einzeln zusammenklauben, man kann Skripte schreiben, ich denke, die Admins wissen alle, wie sie an die Informationen rankommen. Hier hat man eben das Ganze schön gebündelt, es wird auch somit an den Puppet Master geschickt und der kann die Informationen dann zu verwenden, um zu sagen, wenn ich mehr als 4 GB RAM habe auf meinem Webserver, dann wird der Tomcat installiert, ansonsten lasse ich es, weil er sowieso nicht vernünftig läuft. Man hat also die Möglichkeit, alle diese Informationen, die hier übermittelt werden, auf dem Server dann wieder auszuwerten und entsprechende Scripting-Umgebungen einfließen zu lassen und damit zu arbeiten. Ist also mitunter eine große Hilfe. Genau, und dann das letzte Tool. Ich weiß nicht, kennt jemand Augeas? Oh. Augeas ist ein Tool, mit dem man Konfigurationsfiles parsen kann. Es gibt hier unter etc jede Menge Config-Files, je nachdem, PHP-INI oder Apache-Conf, die sehen alle immer ein bisschen unterschiedlich aus. Mal habe ich ein Parameter mit einem Missgleich dazwischen, mal ist es einfach mit einem Leerzeichen getrennt oder in irgendwelchen XML-Konfigurationen. Augeas ist in der Lage, die meisten dieser Konfigurationen zu parsen. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo er nicht damit zurechtkommt. Und damit kann ich dann, Puppet greift auf die API von Augeas zu, das heißt also, ich kann hingehen, Konfigurationsfiles auslesen lassen. Puppet selbst kann das nicht, aber mit dem Tool bestehende Konfigurationen anzupassen. Das heißt, wenn ich einen Admin habe, der lokal auf der Kiste arbeitet und ich möchte aber eine zentrale Sicherheitsrichtlinie ausrollen, wie zum Beispiel SSH-Daemon, komplett nur noch über Schlüssel zu authentifizieren und nicht mehr über Passwort-Login, könnte ich über Augeas hingehen und sagen, in der Konfiguration SSHD-Config, die irgendwo auf dem System rumliegt, schau mal bitte rein, lass es so, wie es ist, bis auf diesen einen Parameter, der muss angepasst werden. Und dann ja, bleibt eben das File erhalten, so wie es lokal angepasst worden ist, ich glaube. Und irgendwo haben wir das schon mal. Ach. Genau, hier sieht man es also im Regelfall, wird die Datei immer einfach überschrieben, wenn ich sie unter Files oder unter Templates liegen habe. Das heißt, Files werden einfach statisch so inkopiert, wie sie sind. Templates werden dann die Fakten mit ausgewertet, wie Hostname, Speicher oder Distribution, wenn man eben irgendwas mit reinschreiben möchte und kann ich dann verwenden. Hier mit Augeas habe ich die Möglichkeit, wirklich eine einzelne Zeile in eine Konfiguration nur einen Parameter anzupassen oder falls der Parameter überhaupt nicht existiert, den hinzuzufügen. Die restliche Konfigurationsdatei bleibt unangetastet. Ist also in meinen Augen von Vorteil, wenn man, wie gesagt, verschiedene Leute hat, die auf dem System arbeiten. Die haben eigenmächtig Anpassungen vorgenommen, die auch erhalten bleiben müssen. Gerade bei Testumgebungen, Entwicklungsumgebungen oder Staging-Systemen, die man eben für Kunden betreibt, kommt es oft vor, die arbeiten selbst drauf. Hiermit habe ich die Möglichkeit, nicht auf jedes System einzeln zu gehen, zu schauen, ob der Parameter gesetzt ist, muss nicht mit einem Config rumärgern. Alles bleibt so, wie es der Kunde will, bis auf den Parameter, den ich anpassen möchte. Sicherheitsrichtlinie oder irgendwas anderes oder zentrale Netzwerkumstellung, die passe ich dann an der Stelle mit an. Ist also eine große Hilfe. Augeas funktioniert übrigens auch unabhängig von Puppet, also lohnt sich auch, da so mal drauf zu schauen. Genau, dann, ihr habt ja gerade schon gemerkt, Skalierung. Am einfachsten, es gibt viele Möglichkeiten anzupassen, aber der erste Schritt, über den jeder über kurz lang kommen wird, der an die 30 Systeme hineinkommt, ist den Ruby Web Server, den man sehr einfach und sehr schnell zum Laufen kriegt, auszutauschen durch Apache-Modul. Das Modul heißt Apache Passenger, da wird eben das Ruby an den Apache reingeflanscht und dann läuft das Ganze so performant, wie man eben Apache zum Laufen kriegt. Apache hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo gesehen oder im Einsatz gehabt, damit hat man keine Schwierigkeiten mehr. Mit dem Webbrick, die Clients sind per Default so konfiguriert, dass man alle 30 Minuten eine Anfrage hat. Das Zusammenstellen vom Katalog und so weiter dauert im Schnitt 3 bis 4 Sekunden und dann muss ich das ja noch zurückschicken und mich mit dem Client ein bisschen unterhalten, was er alles braucht und vielleicht auch ein paar Pakete noch mit ausliefern und so weiter. Wenn ich über die 30 Clients hinauskomme, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mehr als einen Lauf pro Minute habe. Das war's dann. Das kommt auf den Clients, also kann die Datei nicht abrufen, File not found oder Server unreachable. Und dann macht das Ganze wieder weniger Spaß, weil dann muss ich wirklich auf jedes System wieder gehen und anfangen zu suchen. Wenn man also in diese Größenordnung kommt, an die Systeme heran, macht euch die Arbeit. Es ist ein bisschen aufwendig, ist aber auch schön dokumentiert. Tauscht den Webbrick einfach mal aus gegen Apache. Und dann läuft es erstmal gut. Mit dem Apache Passenger kann man dann auch Load Balancing betreiben. Man kann mehrere Puppet Master Repositories hinten dranhängen und vorne eben das Ganze über den Apache nochmal verteilen lassen und skalieren. Also da wüsste ich nicht, wo man dann noch zu Performance-Problemen kommen sollte. Genau, dann vorhin schon mal kurz angesprochen, was die Community noch so mit auf Lager hat. mCollective ist nochmal das Tool, wenn man in richtig großen Umgebungen, also 1000 Clients aufwärts, das Ganze skalieren möchte. mCollective bietet hierarchische Strukturen an, das heißt, ich kann dann beispielsweise, ich kann sagen, ich möchte auf allen Systemen SSH installiert haben, aber auf allen Systemen, die irgendwo Test im Namen haben oder zu einer Testgruppe gehören, da möchte ich dann die Latest Development Version drauf haben oder auch wenn ich eigene Softwarepakete habe, überall per Default ein Paket installieren und in bestimmten Gruppen dann eben upgraden auf neuere Versionen. Lohnt sich also im kleineren Umfeld nicht. Bis 300-400 Clients lässt sich problemlos managen. Dazwischen kann man über mCollective nachdenken. Wenn man jenseits der 1000 sich befindet, macht es auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen und dann mit einzusetzen. Hira ist noch recht neu. Gibt es, glaube ich, erst seit letztem Jahr. Ist eine Scripting-Sprache, mit der man innerhalb von den Puppet-Konfigurationsfiles in den Manifesten dann rumbauen kann und konfigurieren kann. Ich habe es mir noch nicht weiter angeschaut, es ist zurzeit noch recht aktiv in Entwicklung. Aber die Jungs bei Puppet Lab sind mehr als begeistert davon und sagen, das braucht jeder unbedingt. Also wer sich mal die Mühe macht, sich das anzuschauen, ich denke, es ist ganz interessant. Was ich bis jetzt so gesehen habe, die Config ist übersichtlich und leicht verständlich. Man muss sich halt mal die Zeit nehmen, um reinzuschauen. Wer das Ganze im Firmenumfeld einsetzen möchte, es gibt natürlich von Puppet Labs auch, die müssen irgendwie Geld verdienen, ist ja eine gewinnorientierte Firma, Puppet Enterprise. ist im Großen und Ganzen dieselbe Funktionalität wie bei dem normalen Puppet Labs, aber ich kriege Support dazu. Das heißt, ich kann das Ding dann nehmen und sagen, hier Jungs, irgendwas funktioniert nicht, schaut mal bitte drauf, erstellt ein Modul für mich, weil ich selbst nicht die Zeit oder die Lust oder das Können habe, es zu tun, konfiguriert meinen Server für mich, baut mir das Dashboard, bringt mir den Apache zum Laufen und so weiter. Genau, dann wer sich mit Puppet auseinandersetzen möchte, mir hat sehr viel geholfen das Buch Pro Puppet. Ist, glaube ich, nur auf Englisch, weiß ich gerade nicht. Kann man auch schauen, vielleicht gibt es inzwischen ein deutsches davon. Es ist sehr schön erklärt, es sind viele Beispiele mit drin. Es sind bis auf Hira, glaube ich, auch die ganzen Tools außenrum. Und Orgis war, glaube ich, auch nicht dabei. Die meisten Tools außenrum werden mit erwähnt. Es sind sehr schöne Config-Beispiele drin. Man kann sich ein paar Modulkonfigurationen rausziehen und Beispiele. Es wird dann geschrieben, wo man üblicherweise drüber fällt. Also fehlerhafte SSL-Zertifizierung. Schauen wir hier ins Logfile. Da steht wahrscheinlich folgender Fehler, den behebst du und so und so. War also ein schönes Buch. Ansonsten, wie immer natürlich, im Internet von Google, wenn man sucht, landet man meistens recht schnell im Doku-Projekt. Das ist sehr schön geführt, ist übersichtlich. Es gibt ein Wiki dort, was auch gut gepflegt wird. Und vorhin haben wir schon mal kurz angesprochen, das Forge gibt es also auch für Puppet. Da findet man auch noch sehr viele Informationen, fertige Module und kann sich dann auch was Ähnliches runterladen und recht einfach nochmal anpassen. Genau, dann Zeit. Okay, dann für mich oder für uns? Gut, gibt es Fragen dazu? Siehst du, läuft gut. Keine Fragen? Okay. Dann wünsche ich von meiner Seite viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut es euch mal an, es ist auf jeden Fall ein schönes Tool und wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und wirklich mehrere Systeme hat, ist es mehr als eine Arbeitsersparnis. Alex?
So, ich heiße Alexander. Oh. So, ja, nachdem wir mit Linux Spaß hatten, kommt jetzt der schmutzige Teil. Das ist eigentlich jetzt ein Vortrag, der für 20 bis 30 Minuten gedacht war. Den werden wir jetzt in, ich sag mal, 10 Minuten oder weniger durchpressen. Ja,
ich hab mich schon
also, das Problem ist, Linux haben wir jetzt gehört, oder Unix im Allgemeinen. Also Puppet funktioniert auch zum Beispiel mit FreeBSD sehr gut, habe ich schon ausprobiert. Selbst solche Sachen wie Jails zu erstellen, funktioniert wunderbar. Leider ist die IT insgesamt nicht nur so schön, sie gibt auch Windows. Und gerade Windows macht ja dem Admin sehr, sehr viel Arbeit, insbesondere weil das halt auf den Clients läuft. IT-Management im Sinne von Clientverwaltung wird natürlich von sehr vielen Admins in irgendeiner Excel-Liste gepflegt, was natürlich aus mehreren Gründen nicht gut ist. Es gibt, wie es hier steht, jede Menge Sachen, die ein Admin braucht, beziehungsweise machen sollte. Und ich möchte jetzt so ein Tool vorstellen, was ein bisschen in die Richtung geht, wie verwalte ich meine Clients, natürlich auch Windows-Systeme, aber also Windows-Server, aber wir werden jetzt uns hauptsächlich erstmal hier auf die Clients konzentrieren. Ja, es gibt jede Menge kommerzielle Lösungen. Die sind teilweise sehr gut, teilweise sind sie weniger so gut, teilweise spezialisiert. Es gibt ja, ich sag mal, Systeme, die sehr buggy sind. Es gibt Systeme, die sehr teuer sind und. Uns interessiert jetzt hier, denke ich, auch mal hauptsächlich, was gibt es an freier Software. Bisher, so ich sag mal, in den letzten 10 Jahren gab es dann nicht allzu viel und oft war das auch Software, die sehr spezialisiert war. Also Sachen, die eben Netzwerk gemappt hat, die irgendwelche Sachen geschaut hat, wie, was weiß ich, SNMP ausgelesen und so weiter. Das ist aber alles nichts, was ich wirklich brauche, um meine Clients zu verwalten. Inzwischen gibt es mehrere Lösungen, die auch für Client-Management geeignet sind. OCS GLPI, das ist sozusagen der Veteran, ist ein bisschen in seiner Bedienung durchwachsen, also eine sehr altmodische Web-GUI, aber doch funktional und es tut einfach. Fusion Inventory ist ein, sozusagen der Nachfolger von OCS, der hat ein paar Vorteile, ist ein bisschen moderner, aber letztendlich selben Wurzeln. OPSI ist eine Software, die von einer Firma entwickelt wird, ist in seinen Kernkomponenten freie Software. Es gibt allerdings auch kostenpflichtige Zusatzmodule. Die Firma bietet einen kommerziellen Support, es gibt aber auch einen Community-Support. Also das ist ja oft in Firmen eine Frage, was habe ich an Support? Hier habe ich beides. Was der größte Vorteil aber hier ist im Vergleich zu den meisten kommerziellen Lösungen, ist transparente Technik und offene Standards. Also OPSI kommuniziert zum Server mit HTTPS, also ich habe auch die Daten geschützt, das Ganze ist authentifiziert. Ich kann den OPSI-Server wirklich bis ins kleinste Detail auseinandernehmen, und wer mit solcher Software schon mal zu tun hat, weiß, wie komplex die ist und dass der Teufel manchmal im Detail steckt, und dann hat man irgendeine kommerzielle Lösung und weiß nicht, was da eigentlich passiert, weil der ganze Mist geschlossen ist. Obwohl das eine auf Windows ausgerichtete Software ist, läuft die komplett unter Linux. Das heißt, ich habe, anders als bei vielen der kommerziellen Software, brauche ich nicht noch zusätzliche Lizenzen. Also ich muss die Software kaufen. Das sind auch gleich mal 30, 40, 80, 100 Euro pro Client, die ich bezahlen muss. Hier kostet es nichts. Und ich muss mir dann noch in, was weiß ich, Server 2008 R2 Enterprise oder irgend sowas kaufen. Ich brauche einen MS-SQL-Server, der nochmal hunderte bis tausende Euro kostet. Fällt hier alles weg. Das Geld kann ich dann, ich sag's mal, für anderes verwenden. Die Software kann, wie es hier steht schon, Inventarisierung, das heißt, es erfasst die Systeme, was haben die für Software installiert, was haben die für Hardware installiert, welcher User sitzt dran, lauter solche Sachen. Ich kann Betriebssystem und Software darüber installieren, zentral. Und über die Inventarisierung kann ich natürlich auch ein Lizenzmanagement machen, das heißt, ich weiß tatsächlich, wie viele Software ich in meinem Unternehmen installiert habe. Also jeder wird die Excel-Listen kennen. Irgendwann werden die nicht mehr gepflegt oder auch nicht mehr richtig. Oder was auch passiert, User installieren sich selbst Software, von denen der Admin nichts weiß. Es ist zwar eine schöne Theorie, die User haben keine Admin-Rechte, aber die Praxis sieht leider anders aus. Ein weiterer Vorteil von dem ganzen System ist, ich kann es in bestehende oder auch neu zu installierende Trouble-Ticket-Systeme wie OTRS einbinden oder auch in Monitoring. Und damit ist es in vielen, also in vielen der kommerziellen Client-Management-Systeme schon überlegen. Ja, Verwaltung mehrerer Standorte und über WAN angebundene Clients, das ist zum Beispiel eine Sache, also über WAN angebundene Clients. Jeder kennt heutzutage das Problem, Leute sind auf Außendienst, Sachen wie zum Beispiel Heimarbeitsplätze und so weiter. Da ist es immer schwierig, die mit den Tools zu verwalten, die für LANs entwickelt worden. Das heißt, früher heißt vor 2, 3, 4, 5 Jahren, waren alle meine Clients in meinem von mir überwachten Netzwerk, von mir kontrollierten breitbandigen Netzwerk. Mittlerweile kommen die Leute über UMTS oder die sind mal über VPN drin oder wie auch immer, kann das Tool alles verwalten. Ja, Inventarisierung habe ich schon angesprochen, heißt letztendlich sammle alle verfügbaren Informationen, wirf die in die Datenbank und dann schauen wir, was wir damit machen können. Ziel der Inventarisierung ist letztendlich, eine Grundlage zu bieten für alle Sachen, die ich als Admin brauche. Das heißt, ich möchte meine IT standardisieren. Das heißt, ich habe im ganzen Unternehmen den gleichen Firefox laufen. Ich habe im ganzen Unternehmen überall Service Packs installiert, was auch immer, damit alle Leute sozusagen auf dem gleichen Stand sind. Oder Java bzw. Flash Player Plugin, das wird jeder kennen, der Admin ist. Das ist eine Plage, das Zeug auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja, mit den gesammelten Informationen kann ich natürlich jede Menge Automatismen anschieben. Das heißt, so sieht die GUI aus, ich überspringe das mal jetzt aus der Zeit. Also das ist zum Beispiel jetzt hier Hardware Inventory, sehe ich, wie viel Speicher hat das System. Ich kann sehen, welche Software ist drauf installiert, welches Betriebssystem. Jede Menge Sachen. Also das Ganze ist sozusagen das Cockpit vom Admin, wo er sieht, welche Tools habe ich, wo muss ich wie tätig werden. Client Management, also da gibt es so ein Buzzword, Lifecycle Management, das wird gern genannt. Das heißt, ich verwalte meinen PC von Einkauf bis zur Verschrottung in einem Tool. Ich weiß, wann ist der wohin gekommen, wann hat er welche Aufgaben gehabt. wie viel Speicher hat er, welche Software ist draufgekommen und so weiter und so fort. Und was eine wichtige Sache ist, der Changelog. Ich sag mal so, ich schätze mal, die Hälfte der Leute hier haben irgendwie mit Computern zu tun. Wer führt einen Changelog, was ich wann an welchem System getan habe? Also das heißt, irgendein User kommt und sagt, seit ein paar Tagen spinnt mein Rechner, macht irgendwie Komisches, kann ich hier reingucken und sagen, okay, vor 3 Tagen wurde Java geupdatet, irgendwas muss dabei passiert werden. Habe also gleich auch die Möglichkeit zu suchen, beziehungsweise zu sehen, welche, wie soll ich sagen, Veränderungen wurden am System getroffen. Oder der User hat was gemacht. Wird jeder kennen, hast du was getan? Nein. Hier kann man genau sagen, dann und dann, dort und dort hast du, keine Ahnung, WoW installiert. Ja, Software-Deployment. So, ich glaube, wir müssen dann langsam zum Ende kommen. Ein bisschen schade. Software-Deployment heißt, ich kann zentral Software verteilen. Also ich muss nicht mehr von einem zum anderen Rechner rennen, um das Ganze zu tun. Das heißt, ich kann mich als Admin, ich baue die Software einmal in ein Paket und dann rolle ich das zentral aus und muss nicht mehr von User zu User rennen. Ich bewege mich also nur noch, wenn es tatsächlich ein Problem gibt. Den Rest der Zeit verbringe ich damit, was wirklich schön ist. Zum Beispiel News lesen und dann zu merken, ich muss schon wieder ein Java-Update rausrollen. Ja, OS-Deployment. OPSI kann Betriebssysteme installieren, das Ganze über PXE-Boot bzw. auch über BootCD. Das Ganze unterstützt System-Images und auch Unintended-Installationen. Es wird oft gesagt, ja, Images sind inzwischen unmodern, macht man nicht mehr. Unintended ist State of the Art. Würde ich so nicht mehr sagen. Images haben durchaus einen Vorteil, Systeme sind damit schneller wiederhergestellt, also gerade Disaster Recovery geht mit Images deutlich schneller als Unintent. Allerdings müssen Images deutlich mehr gepflegt werden, das heißt, ich muss regelmäßig alle 2-3 Monate neue Images erstellen, um Updates drin zu haben, um neue Treiber, vielleicht auch neue Software und was auch immer jetzt sich getan hat. Das ist natürlich bei Unintent nicht der Fall. Unintent werden sozusagen wie von CD bzw. DVD installiert, dann wird die entsprechende Software über Regeln installiert, beziehungsweise dann auch Treiber und Windows-Update, was es halt alles gibt. Das ganze Tool hat ein Treiber-Repository, das heißt, anhand der Device-ID weiß der, welche Treiber für Windows, für Soundkarten, für Zusatzhardware zu installieren sind und tut das dann auch. Und zusätzlich gibt es einen Admin-Werkzeugkasten über PXE-Boot. Das heißt, ich kann zum Beispiel an einen Rechner gehen und dort zum Beispiel einen externen Virenscanner aufrufen, der nicht vom Betriebssystem gibt. Das ist auch erweiterbar. Also den Mem-Test kann ich darüber laufen lassen. Ich kann Festplatten, Partitionierungstools, was ich auch immer möchte, über PXE halt starten. Lizenzmanagement. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, was gern vernachlässigt wird, weil es wirklich nervt. Also darum zu rennen, zu wissen, welche Software habe ich wo installiert, das ist einfach nur eine ganz hässliche Aufgabe. Macht das Tool im Prinzip nebenbei, das heißt, es schaut regelmäßig nach über den Agent, welche Software ist auf welchen Rechner installiert und schmeißt das in die zentrale Datenbank. Das heißt, ich kann jederzeit schauen, wie viel Office so und so habe ich installiert, kann darüber natürlich auch sehen, ich habe veraltete Software, ich kann aber auch sagen, ups, hier wurde ohne mein Wissen eine lizenzpflichtige Software installiert und ich muss da irgendwie tätig werden. Das ist halt was, was einem normalerweise irgendwann entgeht. Ja, so sieht das ganze Lizenzmanagement aus. Die GUI ist übrigens in Java. Es gibt das Ganze als Webstarter und es gibt es auch als sozusagen Standalone. Ist damit plattformunabhängig. Ja, läuft eigentlich auch ganz zuverlässig, selbst unter so kleinen Android-Geräten. Also zumindest die Web-Oberfläche, nicht die Java vollständig. Das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich zu dick. Ja, ich kann das Ganze in Nagios zum Beispiel, also ins Monitoring integrieren. Das heißt, ich kann sehen, läuft zum Beispiel meine Softwareinstallation richtig, läuft da irgendwas Amok und so weiter. Ich kann das Ganze ins OTAS, also das Trouble-Ticket-System, integrieren. Dann fallen dann so interessante Informationen raus, wie zum Beispiel in Abteilung so und so werden mit dem und dem Systemklasse oder deren der Software so und so viele Probleme generiert. Das heißt, Die Software mussten wir nicht nur teuer kaufen, sondern auch die Nachbehandlung ist so und so teuer. Das heißt, ich kann über das Reporting dann zum Beispiel sagen, ich habe in die Abteilung so und so viel Dutzend Stunden Admin-Arbeitsleistung gesteckt. Das heißt, die könnten wir alle mal zum Office Schulung schicken und dann eben, das ist nach so und so viel Zeit billiger. Oder ich merke, dieses und jenes System oder die Klasse produziert so und so viele Tickets. Das heißt, wir kaufen demnächst was anderes. Oder auch, ich kann einfach nachweisen, ich habe so und so viele Stunden Arbeit mit irgendwas verbracht. Das heißt, wir brauchen irgendwann mal noch einen zweiten Admin. Also das heißt, so, diese gesamte Mitloggen, was in der IT passiert, kann ich mit so einem Tool erledigen, beziehungsweise an zentraler Stelle sammeln. Da das Ganze Open Source ist, kann ich das natürlich auch durch eigene Sachen erweitern. Das heißt, wenn ich irgendwie irgendwas Komisches habe, ein Zugangssystem, eine Zeiterfassung oder irgendwas in der Rechner, kann ich das mit dem System verbinden, solange ich des Programmierens mächtig bin. Und das macht es hier natürlich wesentlich einfacher, weil das Open Source ist und offene Standards benutzt. Und natürlich auch, was so die Langzeitinvestitionen angeht, ich kann mir jetzt natürlich für mehrere 10.000 Euro ein Tool kaufen. Ich weiß allerdings nicht, ob die Firma in 2 Jahren einfach mal sagt, okay, ich höre jetzt auf mit der Entwicklung von dem Tool oder sie sind ganz vom Markt oder die Entwicklung in der Firma geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Hier an der Stelle kann ich halt wie bei jeder Open Source Software sagen, wir stellen uns halt einen Entwickler an und der programmiert uns das, was insgesamt wahrscheinlich billiger ist als die kommerzielle Lösung. Und ich kann natürlich auch Einfluss drauf nehmen, beziehungsweise mir Sachen anpassen, dass sie meinen Anforderungen besser entsprechen als fertige Lösung. Ja, hier das zum Beispiel das Nagios-Plugin, so sieht das Ganze dann aus. Ja, warum auch immer der das jetzt so zerschießt, aber... Gut.